Handwerken mit Recht,
der Podcast für Handwerksbetriebe.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Werken mit Recht, der Podcast für Handwerksbetriebe. Ich bin Jenny.
Und ich bin Kim.
Und heute haben wir mal wieder ein sehr juristisches Thema für euch vorbereitet. Und zwar haben wir uns gedacht, wir würden mit euch mal ein bisschen besprechen, wo eigentlich der Unterschied zwischen einem BGB-Werkvertrag und einem VOB-Vertrag liegt. Also was bedeutet das eigentlich beides und wann schließt man denn was ab und wie funktioniert das, ne? So ganz grob.
Ja, mal ausnahmsweise kein Arbeitsrecht, Jenny.
Ach, stimmt, das ist allgemeines Vertragsrecht jetzt in dem Fall. Genau. Ich würde mal so ein bisschen starten und mal die Begriffe vielleicht erstmal erklären, würde ich sagen.
Und ja, fände ich eine gute Idee.
Genau, weil ich glaube, erstmal, wir haben uns ein bisschen schwer getan, wie wir in das Thema reinstarten, weil das kann man juristisch hochkomplex aufarbeiten. Ich glaube, da kann man ganze Examensarbeiten zu schreiben. Aber wir wollen das hier natürlich in gewohnter Kürze auch irgendwie versuchen rüberzubringen.
Und so einfach wie möglich eigentlich, ne? Also ja. Es geht jetzt wirklich eher um die Basics. Was ist der Unterschied so grob zwischen den beiden und wann wendet man eigentlich was ein? Genau. Ne? So kann man das, glaube ich, sagen.
Ja, genau. Also BGB-Werkvertrag, geregelt in den Paragraphen 631 folgende BGB. Das ist eigentlich unser Standardvertrag. Also immer, wenn es um eine Werkleistung geht, was ja bei den meisten Handwerksbetrieben der Fall sein wird, deshalb ne, haben wir das jetzt hier rausgepickt, dann wird standardmäßig erstmal so ein BGB-Werkvertrag nach Paragraphen 631 folgende BGB geschlossen.
Darf ich da einmal ein bisschen juristischer werden, Jenny? Weil ich finde, gerade beim Werkvertrag vielleicht auch nochmal, das Ziel des Ganzen ist ja die Werkleistung, aber nicht nur die Leistung an für sich, wie das so bei so einem Dienstvertrag ist, sondern es ist auch das konkrete Ergebnis, also die Erstellung des Werkes und die Vollendung des Werkes erforderlich, ne?
Genau.
Geschuldet, genau.
Genau, korrekt. Und das ist halt, da gibt's ja keine speziellen Regelungen, sage ich mal, ne? Das ist ja so Standard. Also das, was du gerade gesagt hast, ist sozusagen auch die Definition dessen, was da drin steht. Beim VOB-Vertrag ist das ein bisschen anders. Der basiert nämlich auf der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen. In der Regel reden wir hier über Teil B, also diese Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen hat mehrere Teile, aber wir sprechen hier jetzt heute von VOB Teil B, kurz gesagt VOBB. Und die kann vereinbart werden und gilt dann meistens auch in Kombination mit diesem BGB-Werkvertrag, den wir eben schon genannt haben.
Das heißt, also man kann sie vereinbaren, hast du gerade schon gesagt. Da kommt mir ja direkt die Frage auf, was mache ich denn jetzt? Also ich bin jetzt Unternehmer und gehe los und möchte gerne die VOBB, die genauen Unterschiede machen wir noch, ne?
Ja.
Aber ich sag jetzt, ich bin jetzt schon im Thema drin und weiß jetzt für mich schon, ich möchte die VOBB verwenden. Weil, ne, so wie du gesagt hast, ja schon relativ konkrete Regelungen vorhanden sind. Wie mache ich das denn jetzt eigentlich? Warum lande ich automatisch beim Werkvertrag, lande ich automatisch beim VOBB-Vertrag? Was mache ich da, Jenny?
Ja, also es ist so, dass dieser VOBB-Vertrag wirklich auch nur gilt, wenn du ihn explizit vereinbarst und du musst ihn auch wirksam vereinbaren. Und wenn du das nicht machst, gilt automatisch der BGB-Werkvertrag, ne? So, und deshalb würde ich jetzt vielleicht mal ein bisschen darauf eingehen, wie kann man denn diese VOBB eigentlich wirksam vereinbaren? Also was muss ich denn tun, um das überhaupt hinzukriegen? Und wir können uns diese VOBB-Vorschriften so ein bisschen wie AGBs vorstellen. Und zwar muss man die nämlich ausdrücklich vertraglich einbeziehen. Also wie AGBs auch. Ne?
Also da haben wir ja doch, zur AGB haben wir ja noch gar nicht wirklich jemals was gesagt. Ich finde, das ist ein gutes Einfallstor, um einmal für uns auch zu sagen, hier Erinnerung, Jenny. Vielleicht müssen wir noch mal, nicht jetzt in der Folge, das wird zu viel, aber noch mal sagen, okay, AGB heißt allgemeine Geschäftsbedingungen. Das können wir ja einmal noch mal so konkret sagen. Aber was sind AGB konkret? Wie werden die verwendet? Wie sinnvoll sind die? An welcher Stelle werden sie gefährlich? Können wir ja noch mal als Folge machen.
Ja, sollten wir definitiv. Und dann, genau, kann man auch sich an diese Folge auch nochmal zurückerinnern.
Und vielleicht verweisen wir dann wieder zurück.
Genau, und dann verweisen wir wieder zurück. Aber jetzt nochmal, also VOB, ne? VOBB ausdrücklich vertraglich einbeziehen. Und zwar, indem man die in dem Vertrag, den man schließt, benennt. Also zum Beispiel, für diese Bauvorgaben gelten die Bestimmungen der VOBB in der bei Vertragsschluss gültigen Fassung. Das wäre so eine Standardformulierung. Die dann in
ich würde ja idealerweise noch sagen, wir machen es uns so einfach wie möglich und schreiben natürlich idealerweise auch einfach schon über den Vertrag drüber. Anstatt Werkvertrag heißt unser Vertrag jetzt eben schon Vertrag für Bauleistungen nach VOBB.
Genau, das wäre auf jeden Fall auch schon mal ein gutes Indiz oder eine gute erste Maßnahme. Und dann, genau, würde ich trotzdem aber auch noch mal ausdrücklich das noch mal reinschreiben und sagen, also ne, für dieses Bauvorhaben wollen wir die VOBB anwenden. So, ja. Und jetzt muss aber der Auftragnehmer auch die Möglichkeit haben, und zwar jetzt Achtung, vor Vertragsschluss bereits diese VOBB überhaupt einzusehen. Also in der Praxis heißt das, dass du privaten Auftragnehmern zum Beispiel die VOBB aushändigen oder irgendwie zugänglich machen musst. Also du musst es irgendwie anhängen an das Angebot zum Beispiel. Also wirklich bevor der Vertrag überhaupt geschlossen wird, musst du diese VOBB-Vorschriften, und zwar so wie sie sind, in ihrer Komplexität als Anhang oder als Link oder als Ausdruck irgendwie diesem privaten Kunden mitteilen. Bei öffentlichen Auftraggebern ist es ein bisschen einfacher. Da wird nämlich auch vorausgesetzt, dass die sozusagen die VOBB kennen, weil das in der Branche halt üblich ist. Also da darf man davon ausgehen, dass die bekannt sind. Da muss man die jetzt nicht alle einzeln, sozusagen die ganzen Vorschriften jetzt nicht ausdrucken und mit aushändigen. Aber bei privaten Auftragnehmern ist das wirklich absolut nötig. Und wenn man das nicht macht, dann gilt die VOBB auch einfach nicht.
Und ich glaube, das ist so das, ne, Jenny, woran das am häufigsten scheitert.
Ja.
Dass man zwar vereinbart, also reinschreibt in den Vertrag, hier gilt die VOBB, und dann hat man aber eben einen Endverbraucher und dann hat man dem Endverbraucher die VOBB gar nicht mit ausgehändigt. Und damit ist das Ganze schon gelaufen und der gesamte Vertrag richtet sich nach dem Werkvertragsrecht.
Exakt, weil das ist nämlich auch sozusagen unser Auffangnetz. Ne? So wie ich ja gesagt habe, VOBB speziell muss extra vereinbart werden. Ansonsten gilt immer BGB-Werkvertrag. Und das ist genauso, wie du sagst. Also wenn man das nicht hinkriegt, die VOBB anständig sozusagen zu vereinbaren, dann gilt halt automatisch der BGB-Werkvertrag.
Ja, es ist halt auch da, wie du gesagt hast, im Grunde sind es AGB. Was anderes ist es zwischen einem Unternehmer und einem Verbraucher ja eigentlich nicht. Und AGB können ja immer nur dann wirksam vereinbart werden, wenn der andere auch Kenntnis von den AGB hat.
Genau, genau das ist nämlich. Und es gibt halt noch eine Parallele zu den AGB. Und das ist sozusagen jetzt nochmal der dritte Punkt, ne, zu dieser wirksamen Vereinbarung. Es dürfen keine überraschenden Klauseln auftauchen. Also die VOBB enthält zwar ein paar abweichende Regelungen vom BGB-Vertrag, zum Beispiel zur Kündigung oder zur Mängelhaftung oder Verjährung, aber dazu kommen wir gleich nochmal. Aber du darfst halt nicht irgendwelche überraschenden, unangemessenen Klauseln, die den Auftragnehmer benachteiligen, damit reinschreiben. Also es ist schon okay, dass diese Spezialregelungen vom BGB abweichen, aber du darfst da jetzt nicht noch irgendwas dazu schreiben, was jetzt überraschend oder unangemessen benachteiligend ist.
Ja, und wenn sich die VOB irgendwie mal ändern sollte, könnte ja auch irgendwann mal ein Gericht auf die Idee kommen, ey, das ist so utopisch und abweichend von dem grundsätzlichen BGB, was ja erstmal für Verbraucher gilt, dass sie die einzelne Klausel vielleicht sogar als unwirksam erachten würden, ne?
Genau, genau.
Also man sollte. Also es ist schon eine gewisse Gefahr.
Total. Also ich glaube, VOBB ist wirklich auch mal ein bisschen Vorsicht zu genießen, muss ich mal so sagen, ne? Also man sollte es auch nur verwenden, wenn der Vertragspartner sozusagen das auch versteht. Also, ne, wenn man da so ein bisschen, wenn man dazu zu vorschnell sozusagen mit der VOBB um sich wirft, dann kann das auch vor Gericht mal nicht standhalten, ja.
Ja, okay, jetzt haben wir einmal drüber gesprochen, wir können sie wirksam vereinbaren, wir müssen es nur korrekt machen, mit reinschreiben und idealerweise mit übersenden, und zwar vor Vertragsschluss, mit Vertragsschluss, vor Vertragsschluss, genau. Ganz wichtig. Was ist denn jetzt aber eigentlich der Unterschied, was sind so ein bisschen die Vor- und Nachteile des Ganzen, Jenny?
Also ich hatte ja gerade schon angesprochen, dass es halt so ein paar Themen gibt, die nach BGB und VOB unterschiedlich behandelt werden, ne? Und da habe ich einfach mal, wie viel sind das hier? 5 Stück habe ich mir mal rausgepickt, wo ich sagen würde, das lohnt sich, das mal zu besprechen für so einen Betrieb, ne? Der ja vielleicht ein Interesse an diesem VOBB-Vertrag haben könnte. Und zwar wäre das erste Mal die Kündigung des Vertrages, ne? Das ist beim BGB-Vertrag so, dass so eine freie Kündigung jederzeit möglich wäre nach 649 BGB.
Das ist die Kündigung für den Verbraucher, ne? Genau. Also der Kunde kann am Ende jederzeit die Kündigung aussprechen, auch ohne Grund, glaube ich, ne?
Auch ohne Grund, aber man hat ja die Vergütungspflicht dann trotzdem noch, ne? Nach BGB.
Ja, sprich, der Unternehmer, selbst wenn der Verbraucher gekündigt hat, kann der Unternehmer zumindest das abrechnen, was er bis zu dem Zeitpunkt eben schon zwangsweise eben aufgewendet hat. Aber darüber hinaus würde sogar über den 649 BGB ja auch ein Schadensersatz, ein Anspruch entstehen können, wenn man nachweisen kann, dass man dann jetzt für die Folgezeit keine Aufträge hatte und deswegen seine Mitarbeiter zum Beispiel bezahlen muss.
Genau, also BGB regelt eigentlich schon auch ganz gute Sachen, ne? Das kann man an der Stelle vielleicht schon mal, so merkt man ja schon, ne? Was du gerade ausgeführt hast, ist ja nicht nachteilig für den Unternehmer per se.
Auf gar keinen Fall. Genau. Wie ist es im VOB-Vertrag?
Da gibt es spezielle Regelungen und die Kündigung ist zum Beispiel auch bei Verzug oder so möglich. Also das ist so ein bisschen, der VOB-Vertrag kann halt auch unter anderen Umständen noch gekündigt werden oder unterliegt halt diesen speziellen VOB-Regeln. Da gibt es halt einige.
Genau. Also ich glaube, also es gibt ja im 649, ist das der A, der direkt danach kommt, das ist ja diese außerordentliche Kündigung, auch von beiden Seiten. Mhm. Und da steht halt einfach nur aus wichtigem Grund drin.
Mhm.
Und dann muss man sich halt fragen, was ist der wichtige Grund? Und im VOB-Vertrag, das hatte ich nämlich gerade erst tatsächlich, wo ich gucken musste, ob so eine Kündigung mal möglich ist. Und im VOB-Vertrag war es dann eben so, da wäre das ausdrücklich geregelt, dass auch wenn der Kunde zum Beispiel nicht bezahlt und eine Abschlagsrechnung zum Beispiel nicht bezahlt, dass das zu einem Kündigungsgrund auch für den Auftragnehmer, so ist es ja, für den Unternehmer führen könnte, während das im Bereich des BGB-Vertrags so ausdrücklich gar nicht geregelt ist und wir also wieder auslegen müssten, was denn ein wichtiger Grund wäre.
Ja. Genau.
Also es ist einfach klarer, ne, was Gründe sein können.
Genau, also das trifft, glaube ich, auf diese ganze VBB-Geschichte zu. Da ist viel, viel geregelt, ne? Also vieles viel klarer schon geregelt, wohingegen BGB so ein bisschen alles, ich sag mal, offen hält, ne? Also das ist so ein bisschen allgemeiner formuliert, ja.
Ja. Okay, nächster Punkt.
Mängelansprüche.
Mängelhaftung. Wichtiges Thema.
Total. Mängelhaftung nach BGB. 634a BGB, 5 Jahre.
Also 5 Jahre, auch da, ich weiß, das ist sehr oberflächlich gemacht. Für 5 Jahre für was? Es ist ja nicht für alles 5 Jahre automatisch, ne?
Warte mal, ich mache mir den mal eben auf hier nebenbei.
Ich will einfach nur auf die Staffelung hinaus, weil wir sind ja beim VOB dann im Baubereich, da sind es natürlich in der Regel die 5 Jahre. Weil fest mit dem Grundstück verbunden, Bauwerk und so, da können es die 5 Jahre sein, aber gegebenenfalls hat man ja auch mal nur 2 Jahre.
Ach so, meintest du das? Ja, okay.
Ne, also klar, es gibt die 5 Jahre, aber die sind natürlich für diese Bauleistungen am Haus und die anderen könnten unter Umständen ja nach BGB weniger sein.
Das stimmt.
Aber VOB hat ja von Anfang an schon eine andere Regelung.
Ja, genau. Also die VOB hat ja 4 Jahre. In der Regel für Mängelgewährleistung, Paragraph 13 ist das VBB. Und da haben wir halt in der Regel 4 Jahre Mängelhaftung nur. Das, ehrlich gesagt, habe ich ab und zu schon mal von Betrieben, wenn ich die beraten habe und wir so über VBB-Vertrag oder BGB-Vertrag so ein bisschen gesprochen hatten, das auch immer als Hauptargument gehört, warum VBB-Verträge geschlossen werden sollen. Damit man eine kürzere Mängelhaftung hat, genau.
Verstehe. Damit man irgendwann auch mal sagen kann, okay, jetzt ist gut und unter Umständen hat man ja selber vielleicht auch nur eine gewisse Zeit, um sich dann vielleicht an den Hersteller eines Produkts wieder zu wenden, ne?
Genau. Und das ist so das Hauptargument. Und das zweite Argument, das ist jetzt auch der nächste Punkt, den ich habe, ist die Abnahme. Na, also die Abnahme ist ja wichtig, ne, damit man auch sein Geld bekommt, sozusagen. Also erst
für die Fälligkeit, ja.
Genau, erst mit der Abnahme wird dann auch der Vergütungsanspruch fällig. Und deshalb ist diese Abnahme ja so wichtig. Und in dem BGB-Vertrag ist es so, dass es gar keine automatische Regelung zur Abnahme gibt. Da steht ja nur drin, das Werk muss abgenommen werden, Punkt. Ne?
Mhm.
Und erst mit der Abnahme entsteht dann der Anspruch auf Vergütung.
Ja.
Und das ist beim VBB-Vertrag auch ein bisschen anders und auch aus Unternehmersicht ein bisschen vorteilhafter geregelt, weil es da auch detaillierte Vorgaben zu so einer förmlichen Abnahme gibt. Also man kann da zum Beispiel, das ist wirklich ausdrücklich geregelt, dass man auch Fristen setzen kann, womit dann die Abnahme fingiert werden kann, falls sich irgendwie der Auftraggeber totstellt sozusagen, nicht mehr reagiert und den Bauunternehmer ghostet oder so.
Also so nach einer Fertigungsanzeige mit der Aussage, okay, wir sind jetzt fertig, Abnahme kann stattfinden, kann dann innerhalb von, weißt du aus dem Kopf oder hast du es offen, wie viele Tagen die Abnahme fingiert werden? Weil das ist relativ schnell, wenn ich das richtig im Kopf
habe. Ich glaube, das waren 14
ne?
Tage, aber ich müsste.
Ich habe auch so 12 auch bis 14 im Kopf.
Ja, genau.
Also knappe 2 Wochen und dann wäre die Abnahme fingiert und ab dem Zeitpunkt ist dann halt Zahlungsanspruch, Punkt.
Ja, genau. So ist das.
Praktisch. Im BGB haben wir diese automatische Abnahme halt eben nicht, ne? Also haben wir fast nie eine Fälligkeit für die Zahlung, wenn wir keine automatische Abnahme machen.
Genau, genau. Es sind 12 Werktage übrigens. Ich habe jetzt gerade nochmal schnell geguckt. Ich hatte das auch so im Kopf. Irgendwie so 2 Wochen, genau. 12 Werktage kommt
gut,
ja dann.
Gut, 12 Werktage, 2 Wochen, ja.
Ja, kommt ziemlich genau hin. Ja,
stimmt.
Und das ist natürlich für den Bauunternehmer, genauso wie du sagst, auch eine kleine Sicherheit, ne? Zu sagen, okay, ich komme halt, ich kann diese fingierte Abnahme herbeiführen nach VBB und habe dann auch meinen Vergütungsanspruch.
Vor allem ist es ja auch nicht nur der Vergütungsanspruch, sondern auch diese Frist, der Fristlauf für die Mangelgewährleistung.
Genau.
Dieser Verjährungslauf, auch der beginnt ja erst mit dem Zeitpunkt der Abnahme.
Ja.
Das heißt, wenn nie eine Abnahme erfolgt, ist die Zeit der Mangelgewährleistung auch im Zweifel viel, viel länger, weil ja erst der Zeitpunkt der Abnahme relevant ist für den Zeitpunkt, ob Mängelgewährleistungsrechte entstehen können oder nicht.
Exakt.
Weil vorher haben wir rechtlich gesehen halt kein fertiggestelltes Werk.
Genau. Und das ist das, weshalb ich häufig die Argumente höre, dass man doch mal lieber so einen VBB-Vertrag vereinbaren möchte, als im BGB zu arbeiten tatsächlich.
Verstehe, weil wir können ja anders auch nicht abweichen tatsächlich vom Gesetz.
Genau.
Mit dem Verbraucher zumindest.
Genau. Dann habe ich noch 2 Punkte. Zu einem weiß ich, dass du letztens auch einen Fall hattest, deshalb Zahlungsmodalitäten, das sagt dir bestimmt was. Beim BGB-Vertrag ist es ja so nach Abnahme, ne, haben wir gerade ausführlich besprochen. Aber im VBB-Vertrag sind auch Abschlagszahlungen und Skonti vorgesehen und die Zahlungsfristen sind geregelt. Und da hattest du einen Fall zu diesen Abschlagszahlungen letztens, ne? Hatten wir jedenfalls
ja,
drüber gesprochen.
Ja, genau. Also per se ist es zwar auch nach dem BGB-Vertrag möglich, Abschlagszahlungen zu verlangen.
Mhm.
Aber, und das ist ja immer unser größtes Problem, eigentlich müssen sie vertraglich vereinbart sein, was wir in der Regel nicht haben, weil es nirgendwo im Angebot drin steht.
Mhm.
Und als zweiten Schritt steht halt im Gesetz drin, dass die Abschlagszahlungen immer erst dann zulässig sind, wenn ich schon einen gewissen Teil meines Gewerkes ausgeübt habe. Also sprich, ich habe halt angefangen und habe jetzt 2 Wochen gearbeitet, dann kann ich bis zu dem Zeitpunkt das, was mir eben an Kosten schon entstanden ist, in Rechnung stellen. Darüber hinaus aber das, was ja häufig kommt mit erstmal Anzahlung und sowas, das ist eigentlich gar keine Abschlagszahlung in diesem Sinne, sondern es ist eine Vorauszahlung und die muss halt vereinbart werden, vertraglich.
Ja.
Und wer tut das, ne?
Ja, keiner.
Ja.
Keiner gefühlt. Ja.
Ja, genau. Weil nach VBB müsste es nicht extra vereinbart werden, sondern da steht es halt eben schon drin, dass die Möglichkeit so besteht. Aber auch da müssen wir natürlich gucken, was ist eine Abschlagszahlung, ne?
Ja.
Also Vorauszahlung, bevor ich überhaupt anfange, weil ich ja Material bestellen muss, ist nicht unbedingt eine Abschlagszahlung.
Nee, das stimmt. Aber ja, also da gibt es auch nochmal Möglichkeiten. Und jetzt habe ich noch einen weiteren Punkt. Und zwar nochmal so Verzug bzw. Vertragsstrafen. Die sind im BGB-Werkvertrag halt auch nicht automatisch vorgesehen. Die muss man individuell dann noch regeln. Und wenn man aber einen VBB-Vertrag schließt, dann sind die halt über die VBB schon klar geregelt. Inhaltlich will ich da jetzt gar nicht groß drauf eingehen. Ich wollte nur sagen, da gibt es schon Regelungen für und man muss sie nicht extra dran denken, sie sozusagen mit in den Vertrag aufzunehmen.
Ja, das kenne ich tatsächlich auch. Das ist sowas, was ich ab und zu mal bekomme, dass mir Unternehmer erzählen, hier, also da ist jemand vollkommen im Verzug und wir würden jetzt gerne die Vertragsstrafe geltend machen, damit wir nicht hier irgendwelche Nachteile haben, weil wir zum Beispiel auch ein anderes Gewerk im Zweifel deswegen oder ein anderes Bauwerk im Zweifel nicht anfangen können. Mhm. So.
Ja, genau.
Und das geht natürlich über VBB, funktioniert das, über den BGB-Vertrag wird das nicht möglich sein.
Nee, genau, es sei denn, man hat es halt geregelt, so, ja.
Aber versucht das mal rechtlich vernünftig hinzubekommen.
Ja, genau, du musst es ja auch entsprechend formulieren. Und was mir dazu noch so ein bisschen eingefallen ist, als ich die Folge so ein bisschen vorbereitet habe, war das vielleicht mal eine Folge, wo man sich vorher schon noch mal mit beschäftigen musste, weil das machen wir ja auch nicht jeden Tag. Mhm. Da habe ich nur so drüber nachgedacht, ja, wie, was kriege ich eigentlich für Fragen dazu auch im Berufsalltag? Und das ist mir so aufgefallen, meistens ist es so, dass Betriebe dann auch anrufen und sagen, ja, wie jetzt Vertrag? Wir haben das doch, wir haben ein Angebot geschrieben und dann wurde das angenommen und dann haben wir einfach die Werkleistung ausgeführt. So.
Ja, ist der Vertragsschluss.
Genau, das ist der Vertragsschluss und der ist ja durchaus auch möglich und auch mündlich und auch mit Handschlag. Aber dann kommt man halt auf jeden Fall nicht dahin, die VBB zu vereinbaren. Das wollte ich so nochmal in der Deutlichkeit sagen.
Ja.
Und dann entfallen natürlich diese ganzen Sonderregelungen sozusagen, sondern dann gilt halt wirklich nur, gelten die Basics aus dem BGB-Werkvertrag. Also an alle, die ihre Verträge mit ihren Kunden noch mit Handschlag machen, mit der VBB wird es dann auf jeden Fall nichts. So, das kann man vielleicht in der Deutlichkeit auch noch mal hier festhalten.
Und auch in den bloßen Angebotsübersendungen, ja, das Angebot ist die Vertragsniederschrift. Weil das Angebot ist ja auch das, was am Ende unterschrieben wird. Das ist ein Vertrag.
Genau.
Aber auch da müsste es halt, wenn dann, sehr, sehr deutlich gemacht werden und nicht irgendwo versteckt stehen. Ne?
Ja.
Also auch das ist nochmal super wichtig, am besten einmal am Anfang, einmal am Ende und nicht irgendwie relativ klein auf der letzten Seite, am besten noch so klein gedruckt, dass man es nicht direkt erkennt, weil das Letzte, was da drüber steht, in fett gedruckt, die Endzahlung wäre.
Ja, genau. Und die VBB an sich müsste ja dann auch mit ausgehändigt werden, auch noch, ne, zusätzlich.
Vorher.
Ja, genau.
Bevor ich unterschreibe.
Bevor ich unterschreibe, ja, genau. Also nochmal so ein bisschen Vor- und Nachteile zusammengefasst, ne? Beim BGB-Vertrag oder beim BGB-Werkvertrag ist so, der ist halt schon einfach und übersichtlich, ne? Also der gilt halt automatisch, aber dadurch, dass er so einfach und übersichtlich ist, hat er auch direkt einen kleinen Nachteil. Nämlich es gibt weniger Regelungen und es ist halt mehr Verhandlungsspielraum da auch, ne? Am Ende und auch so ein bisschen Auslegung, wie wir das ja eben auch schon so besprochen hatten. Und beim VBB-Vertrag ist natürlich schon so, dass man ein bisschen mehr Rechtssicherheit hat, weil vieles halt schon vorgegeben ist. Also es gibt klare Regelungen. Und in der Baubranche ist das ja auch bekannt. Also so gerade bei öffentlichen Aufträgen oder sowas ist das ja gang und gäbe. Er ist halt in der Handhabung nicht so einfach, weil er sehr komplex ist und halt, wie gesagt, diese Anwendbarkeit, die wir am Anfang besprochen haben, bevor wir zum Ende kommen, die ist natürlich auch wirklich wichtig.
Ja, das finde ich auch. Also es ist nochmal klar dargestellt, wo die Schwierigkeiten sind. Ich finde ihn gegenüber Verbrauchern generell einfach schwierig, weil AGB gegenüber Verbrauchern immer schwierig sind.
Mhm.
Und man da halt wirklich sauber gucken muss, ob das wirklich für einen sinnvoll ist. Nur weil halt eben diese zwei kleinen Vorteile, wie du sagst, vielleicht die etwas kürzere Mangelgewährleistungsfrist, vielleicht ist sie aber auch länger, wenn 4 Jahre drin steht. Und ich habe aber nach BGB vielleicht gar nicht das durchgeführt, was zu den 5 Jahren führt, hätte ich nach BGB erstmal pauschal vielleicht sogar nur 2 Jahre. Ne? Also da müsste man wirklich für jeden einzelnen Auftrag eigentlich getrennt gucken, was sinnvoller ist.
Ja, obwohl die VB ja auch so eine Abstufung vorsieht. Aber ja, es ist sowieso zu gucken, ob sich das lohnt, ne, mit der VB. Und ich glaube, ich als Unternehmer würde es vielleicht auch ein bisschen vom Auftragsvolumen abhängig machen, ne? Ob ich mir die Arbeit mache mit der VBB. Also wenn ich jetzt eher so kleinere Aufträge, private, kleinere Projekte mache oder einfache Werkleistungen, dann lohnt sich ja der Aufriss gar nicht, diese VBB zu vereinbaren. Und wenn ich aber
wirksam
wirklich
zu vereinbaren.
Wirksam zu vereinbaren. Und wenn ich wirklich komplexe Bauleistungen habe, ne, wo vielleicht auch mehrere Gewerke noch mit drin sind oder öffentliche Vergaben und so weiter und wo auch wirklich hohe Summen, sage ich jetzt mal, im Spiel sind, ne, wo man dann sagt, okay, das tut auch wirklich weh, wenn dann mal nicht gezahlt wird oder sowas, dann lohnt sich das vielleicht schon hier, die VBB zu vereinbaren, einfach weil man die Chance mit dieser fingierten Abnahme hat und dadurch dann auch die Zahlung herbeiführen kann. Ne? Also den Zahlungsanspruch herbeiführen kann.
Ich glaube, das war eine ganz gute Zusammenfassung, zumindest erstmal grob, um einmal vielleicht zu verstehen, wo die Unterschiede sind und vielleicht auch zu gucken, was ist rechtlich schwierig. Und wie immer unser Appell zu sagen, beschäftigt euch einfach einmal wirklich in Ruhe damit. Guckt euch noch, holt euch noch mal mehr Informationen auch dazu, weil wir waren jetzt wirklich nur oberflächlich drin. Und beschäftigt euch damit, was wirklich sinnvoll für euren eigenen Betrieb ist.
Ja, total. Genau. Ja, dann würde ich sagen, haben wir diese Folge auch geschafft. Ein kleiner Ausflug ins allgemeine Vertragsrecht. Und wir freuen uns, wenn ihr uns auf Instagram folgt und vielleicht auch liked und die Folge liked und auf Spotify auch vielleicht mal einen Kommentar oder sowas da lasst. Das kann man ja mittlerweile auch, ne? Man kann da ja auch was, man kann das so anklicken. Und darüber freuen wir uns natürlich auch.
Ja, und dann bis zum nächsten Mal und wir hören uns.
Bis zur nächsten Folge. Ciao.